Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zum heutigen Montagsduell, heute mit Robert Miesig, Publizist und einfaches SPÖ-Mitglied, hallo, und Heimo Leposchitz, Strategieberater und FPÖ-Berater und einfaches FPÖ-Mitglied, hallo. Und wir haben eine breite Palette an Themen heute. Wir starten aber mit dem weltpolitisch relevantesten, nämlich den massiven Raketeneinschlag des Irans auf Israel und jetzt die Sorge der Welt, wie Israel reagieren könnte und vor einer Eskalation. Heimo, wie siehst du die Lage?
Ich glaube, die Lage ist explosiv, aber kann natürlich auch sein, dass sich beide Staaten jetzt mit dem unter Anführungszeichen zufrieden geben, weil es gibt ja auch die Theorie von manchen Experten, dass der Iran deswegen mit Drohnen angegriffen hat, weil er gewusst hat, dass es keine großen Schäden geben wird, dass die zum Großteil abgefangen werden können, aber Stärke gezeigt hat und sich als Verteidiger des Islams gegeben hat. Natürlich, dass diese Strategie gibt. Und Israel hat natürlich jetzt auch wieder den Anführungszeichen Vorteil, dass sich die westliche Welt wieder geschlossen hinter Israel gestellt hat, was jetzt teilweise schon massiv gebröckelt hat. Also wenn man sich auf diesem Status quo zufrieden gibt, dann wird das nicht viele Auswirkungen haben. Wenn die Israelis aber ihren angekündigten Gegenschlag massiv machen, dann kann das eskalieren, weil natürlich viele haben, natürlich auch die USA, haben große Interessen an einem israelischen Gegenschlag. Wenn zum Beispiel die iranischen Drohnenfabriken zerstört werden, ne, dann hat das ja viele Auswirkungen. Zum Beispiel, die liefern ja den Russen ihre Drohnen auf den Ukraine-Krieg. Also damit könnte man die Russen im Ukraine-Krieg indirekt schwächen. Also es hätte viele logische Möglichkeiten, aber wer weiß, was da Herr Biden macht. Ich glaube, Biden weiß das selbst derzeit nicht.
Gut, ich glaube, das strategische Interesse, aber darauf kommen wir nachher, in eine Eskalation hat derzeit vor allem Wladimir Putin übrigens sein Verbündeter.
Ja, aber ich sage ja nichts anderes. Ich sage nur, man könnte die Russen schwächen, indem man die iranischen Drohnenfabriken zerstört und damit auch den Ukraine-Krieg. Das hängt ja alles zusammen. Ja.
Ganz kurz, weil auch diese Hypothese war, also im Guardian ist eine militärische Analyse. Der Guardian ist quasi, wenn es um Israel geht, nicht unbedingt im Lager der Pro-Israelis. Ich sage es nur dazu. Die haben gesagt, das Scale, also das Ausmaß des Raketenangriffs ist ungefähr dreimal so hoch wie das, was die Russen aber in einer ähnlichen Taktik auf die Ukraine abwerfen. Und es hatte das Ziel sehr wohl ziemliche Zerstörung. Und man muss auch dazu sagen, die israelische Armee alleine, also das Luftwehrabwehrsystem, wäre nicht mehr in der Lage gewesen, das abzuwehren. Mitgeholfen haben die USA, Großbritannien und Jordanien, zum Ärger mancher in der arabischen Welt. Wie wertest du diesen Schritt des Irans?
Naja, erstens mal, das, was du jetzt geschildert hast, was sicherlich richtig ist, widerspricht jetzt nicht unbedingt der These, die der Heimo aufgestellt hat. Ich widerspreche ihm stark, wenn er sozusagen am zweiten Halbsatz dann gleich wieder bei Herrn Biden ist. Wir können froh sein, dass wir Herrn Biden und eine solche vernünftige US-Administration in dieser schwierigen Situation haben. Also in dieser, die ist ja jetzt nicht seit vorgestern erst schwierig, also seit einem halben Jahr, die mit sehr viel Mäßigung und auch Bedachtsamkeit versucht, hier Flächenbrände zu verhindern. Ja? Warum denn das, was du geschildert hast, nicht unbedingt dieser These aber widersprechen muss, dass der Iran eigentlich keine Schäden herstellen wollte, ist ja auch der, dass man zwar einen hohen, du hast es geschildert, also sozusagen einen massiven Angriff gemacht hat, aber ganz offensichtlich auch schon mit den Vereinigten Staaten Kontakte vorher hatte und man wusste ja auch, welche Zeitverzögerung das hat, dass man davon ausgehen konnte, dass die amerikanischen und französischen und anderen Verbündeten und Israels Abwehr selbst diesen Angriff unschädlich machen können. Das ist zumindest eine Position, die nicht ganz unplausibel ist. Es natürlich auch gibt es Positionen, die das anders sehen. Aber auch der ehemalige NATO-Generalsekretär hat gesagt, ich würde es jetzt gar nicht so überspitzt sagen, der Iran wollte keinen Treffer landen. Ob das so ist, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich durchaus eine Option. Denken wir jetzt mal nicht nur in der Option der schrecklichsten Versionen, sondern gehen wir davon aus, dass möglicherweise beide Seiten oder auch nochmal auch andere Seiten, es sind ja jetzt nicht nur zwei Seiten involviert, doch noch ein bisschen auf der Bremse stehen, um so einen Flächenbrand nicht entstehen zu lassen. Das wäre natürlich etwas, was zu hoffen ist. Das wissen wir tatsächlich alle zusammen nicht, weil wir weder in die Köpfe der handelnden Akteure noch in die Prozesse, die im Vorfeld dieses Schlages stattgefunden haben. Ich glaube schon, dass die Vereinigten Staaten und die anderen Verbündeten Israels, die dazu beigetragen haben, dass dieser Angriff so ausgegangen ist, wie er ausgegangen ist. Also, dass
alles abgefangen wurde. Also es wurde zum Glück nur ein Zimmer.
Ja, entschuldige, ja, natürlich, es hätte schlimmer ausgegangen.
Genau, nicht?
Also ich meine, sozusagen, natürlich ist es schrecklich, dass ein siebenjähriges Kind, ich glaube, schwer verletzt. Ja, es lebt noch, schwer verletzt ist, aber es hätte natürlich ganz
viel
anders
größer
ausgehen können.
Ja.
Dazu haben beigetragen Israels Abwehr, aber auch die verschiedenen Verbündeten, die jetzt natürlich damit auch eine Art von Mitspracherecht natürlich haben gegenüber den israelischen sozusagen Gegenschlag, weil ja damit zu rechnen ist, wenn es einen Gegenschlag gibt, gibt es einen Flächenbrand und dann braucht es erst recht wieder diese Verbündeten, um die Gefahr von Israel abzuwehren. Also ich hoffe doch darauf, dass wir nicht in einer Situation sind, wo es sozusagen in 2 Stunden oder in 6 Stunden oder in einem Tag gleich brennt, sondern wo alle Akteure noch irgendwie mit dem Versuch der Handbremse und der Kontrolle vorgehen und das nicht vollständig exhalieren zu lassen. Das ist zumindest etwas, was man hoffen kann, aber wofür es auch Indizien gibt.
Ja, unsere Hoffnung kann ja extrem schnell auch widerlegt werden. Das kann in den nächsten Stunden, während wir jetzt das aufgezeichnet haben, kann ja auch schnell was passieren, weil man weiß ja nicht, wie Israel reagiert. Und das ist halt die Frage, wie stark steht Netanyahu da unter Druck, intern etwas zu machen, also in der eigenen Bevölkerung und in der eigenen Regierung. Das kann keiner wirklich beurteilen. Versprochen ist der Gegenschlag, also wird er wohl irgendwas machen müssen. Und die andere Frage ist, wie die Mullahs intern im Iran unter Druck stehen. Das kann ja auch keiner wirklich sagen. Also man hört es gibt seit Jahren die Demonstrationen, die sind jetzt wieder teilweise eingeschlafen, die hat man mit brutaler Gewalt niedergeprügelt. Aber ich glaube, die Zufriedenheit mit dem Regime im Iran
Es gibt große wirtschaftliche und soziale
Probleme. Es gibt massive auch Migrationsprobleme mit den Flüchtlingen aus Afghanistan. So. Also das sind halt, und Regimes, die Diktaturen, die unter Druck stehen, suchen sich dann immer einen Außenfeind und versuchen über kriegerische Handlungen das Volk im eigenen Land hinter sich zu kriegen. Da sind so viele Unbekannte, deswegen wir rätseln da ja nur. Und wir sind jetzt auch nicht die allergrößten Nahost-Experten. Wir zwei höchstwahrscheinlich, wir können uns ja nur auf Medienberichte und Geheimnisberichte, die öffentlich werden, verlassen. Also wir können nur das Beste hoffen, also auch im Sinne Israels und des Friedens und auch der Weltwirtschaft. Es ist ja allein Ölpreise, Energiepreise beim neuerlichen Flächenbrand, Gnade uns Gott in der jetzigen angespannten Situation.
Mhm. Da gibt es apropos Militärkreise, aber auch sicherheitspolitische Kreise, nämlich internationaler Natur, die sagen, es ist ja bekannt, Wladimir Putin und der Iran sind eng verbunden, du hast das schon angesprochen, er bezieht auch Waffen aus Teheran für den Ukraine-Krieg, dass er natürlich vorab informiert war, im Unterschied zu anderen, also weit vorab informiert war von dem Angriff und ein Interesse daran haben könnte, weil man jetzt natürlich Waffen bindet. Auch die USA müssen teilweise verschieben, Kriegsschiffe, Sonstiges und natürlich auch das weltweite Interesse wegschiftet ein bisschen von den Kriegshandlungen Russlands in der Ukraine in Richtung Israel.
Ja, natürlich, dass Wladimir Putin kein Guter ist, das brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und wir brauchen auch mindestens genauso wenig, wenn nicht schon gar nicht drüber diskutieren, dass das iranische Regime, das ja nicht nur ein autoritäres Regime ist, sondern das ein totalitäres, sondern das ja auch eine Art von Glaubensdiktatur ist und damit
nicht nur eine Art.
Ja, natürlich. Ja, also damit wollte ich damit ausdrücken, dass so etwas bringt dann gleich auch natürlich auch nochmal Elemente des Irrationalen hinein, dass du bei normalen machiavellistischen totalitären Autokraten vielleicht nicht hetzt, ja, weil denen kannst du leichter berechnen. Also diese Berechenbarkeit des iranischen Regimes, noch dazu unter den Friktionen der verschiedenen Fraktionen und die Generationen auch, also man hört ja, aber was können wir beurteilen, dass die ältere Generation der fundamentalistischen Mullahs jetzt sozusagen nicht unbedingt auf einen Krieg aus ist und die Heißsporne der jüngeren Generation aus den Revolutionsgarden sehr wohl, also da kennen wir die Balance nicht und den Spielraum für die Irrationalität. Ja. Es ist sozusagen, was Wertefragen betrifft, natürlich schwarz-weiß. Ja. Also auf der einen Seite steht der Westen, auf der Seite steht Israel, auf der einen Seite stehen Demokratien und auf der anderen Seite stehen Autokratien und in dem Fall auch nochmal ein Regime, das sozusagen unter den Auswahl der schrecklichen Regimes ein besonders schreckliches ist. Nicht nur für ihre eigene Bevölkerung, weltpolitisch, aber auch für die verschiedenen anderen muslimischen Nationen rundherum. Also ein hohes Destabilisierungsinteresse hat. Ja. Das ist ja völlig klar. Gleichzeitig stellt sich natürlich auch die Frage, das muss man natürlich auch anmerken, Israel hat natürlich gewusst, dass es mit dem Schlag auf die Botschaft in Damaskus, auch wenn es die richtigen getroffen hat, da brauchen wir ja nicht drüber diskutieren, ja. Das ist ja klar, eine Büchse der Pandora aufmacht. Jetzt stellt sich ja natürlich auch die Frage, was hat Israel damit gewollt? Ja. War das jetzt sozusagen ein Irrtum oder eine Fehlkalkulation oder gibt es da auch falsche Einschätzungen, sodass man sich die Frage auch stellen muss, warum haben die das einfach gemacht? Ja, ich meine, man kann ja richtig finden gegen das iranische Regime und vor allem seine terroristischen Figuren, da hat es ja zwei Generäle der Revolutionsgardisten erwischt, vorzugehen. Selbst wenn man das richtig findet, kann man ja auch der Meinung sein, ist vielleicht nicht der richtige Moment, wenn es eh schon überall brennt. Also das sind natürlich auch Fragen, die man nicht vollständig ignorieren soll. Ja? Mhm.
Natürlich muss Netanyahu verteidigend die Hisbollah beschießt Nordisrael, ja. Und der kriegt natürlich auch intern massiv Druck, warum tut sie nichts dagegen und setzt kein Zeichen und die Hisbollah wird ja vom Iran unterstützt. Aber die Grundgeschichte ist natürlich, was positiv stimmt, man muss nicht immer nur das Negative sehen, ist eigentlich das Verhalten der arabischen Nachbarn Israels, also Jordanien, dass die Jordanier Drohnen abgeschossen haben, ist etwas, was glaube ich jeden überrascht. Da gibt es sogar das Gerücht, dass die Tochter des Königs aktiv abgeschossen hat in den Streitkräften. Das ist jetzt auch nicht klassisch arabisch, was man sich erwartet. Aber auch die Ägypter haben natürlich null Interesse an einer Eskalation und anscheinend die Saudis auch. Also man wird sich's anschauen. Und es ist halt der lachende Dritte bei diesen ganzen Konflikten, ist, wenn man mal jetzt Putin zur Seite lässt, sind die Chinesen. Also die im Hintergrund schauen, wie sich alle gegenseitig befetzen und immer stärker werden, überall ihren Einfluss verstärken von allen. Alle werden irgendwie abhängiger von ihnen und die haben mittlerweile ein Selbstbewusstsein, das den Westen erschrecken muss. Wenn man sich anschaut, der deutsche Bundeskanzler Scholz, der nach China reist und von irgendeinem stellvertretenden Bürgermeister empfangen wird, ohne Medienaufwand, ohne irgendwas, das ist schon auch ein Zeichen, welchen Größenwahn mittlerweile die Chinesen entwickelt haben oder welches Machtbewusstsein besser formuliert. Also da entsteht eine viel größere Gefahr, als es vom Iran jemals ausgehen kann.
Mhm. Vielleicht noch einmal zu Damaskus, abgesehen von dem, was der Heimo angesprochen hat, dass die Hisbollah, die natürlich die Terrormiliz des Irans, die schiitische Terrormiliz im Libanon ist, seit etlichen Monaten Israel beschießt, gibt Israel, das sich ja nicht offiziell zu diesem gezielten Schlag auf die syrische Botschaft, das ist natürlich eine Mischung aus Geheimdienst und Militärquartier in Damaskus bekennt, schreiben israelische Medien, dass einer dieser Revolutionsgarden-Generäle einer war, der maßgeblich mitgeholfen hat, dass die Operation, also das Massaker vom 7. Oktober anzusetzen, dass sie eine Killliste haben, war bekannt. Ich sage nur dazu, jetzt ist die Auswahl, berichten israelische Medien, es tagt zur Stunde, wir haben das ja vorab gezeichnet, müssen wir dazu sagen, weil das Risiko ist groß, dass etwas passiert, das wir gar nicht absehen können, aber das Kriegskabinett tagt zur Stunde und was berichtet wird, ist, dass einhellig gesagt wird, es muss natürlich eine Reaktion geben, weil du kannst nicht über 300 Raketen auf dich einhageln lassen, aber der Streit ist, wie reagiert werden soll. wenn zum Beispiel weiter so ganz gezielte Ausschaltungen von Terroristen passieren, würde das die Lage auch eskalieren? Würdest du Israel raten, einfach gar nichts zu machen?
Also ich bin, glaube ich, nicht in der Lage...
du kannst ja eine Meinung äußern.
Ja, aber ich bin auch nicht mal in der Position, bei diesen vielen Vektoren, die hier aufeinander einwirken, da jetzt eine Israel was zu raten. Ja, ich meine, ich kann nur Fragen stellen, und ohne Zweifel hast du natürlich recht. Ja? Iran führt in einem gewissen Sinne mit Hilfe seiner Proxys einen permanenten Krieg jetzt schon gegen Israel und zur Unterstützung oder wie auch immer zur weiteren Destabilisierung oder zur Schwierigmachung der Situation, die du ohnehin in Gaza hast. Mhm. Also die rote Linie nicht überschritten selber, aber die anderen von den Houthis bis zu Hezbollah. Natürlich, ja, ohne Zweifel kannst du daraus natürlich ableiten, dass Israel ein gewisses, zumindest moralisches Recht daran hatte, diesen Schlag zu machen. Völkerrechtlich ist es völlig klar. Der Angriff ist auf die Botschaft in Damaskus, auch wenn dort unter anderem militärische oder sogar terroristische Aktivitäten waren, ist völkerrechtlich nicht in Ordnung, also nicht gedeckt, genauso wie schon gar nicht der Angriff Irans auf Israel gedeckt ist. Also völkerrechtlich ist beides nicht gedeckt, und aber sozusagen, wie wir wissen, ist das Völkerrecht ja die eine Sache, und die andere Sache ist die machiavellistische Überlegung, was ist im Augenblick eigentlich das sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Also das kann man sich natürlich schon die Frage stellen. Ich sehe es, an sich ist der Druck für Israel, auf Israel zu reagieren, nicht wahnsinnig hoch. Ja. Iran hat angegriffen mit, was waren es, 500 verschiedenen also sozusagen Marschflugkörpern und Drohnen, und fast keine ist durchgekommen. Also es gibt eine Verletzte. Das kann man eigentlich sehen als einen Erfolg und sozusagen als etwas, worauf man nicht unbedingt massiv reagieren will. Also sozusagen diese Geschichte, die du geschildert hast, also wie nennt man das, also so quasi nadelstichartig Terroristen, also gezielte, und Repräsentanten auszuschalten. Das hat man sowieso auch schon länger getan auf verschiedenen Ebenen, und das wird Israel sowieso weiter tun. Da braucht man nicht drüber diskutieren, das wird es geben. Die Frage ist, ob es einen massiveren Schlag gibt, der dann für sich wiederum bedeutet, dass es dass man wirklich in die Richtung eines Flächenbrands kommt. Das sollte man tunlichst vermeiden. Da braucht es kluge Strategien, braucht sozusagen quasi auch die sozusagen Deliberation zwischen den Verbündeten Israels, den USA, Frankreich und anderen. Und Israel, und da kann ich jetzt nur sozusagen, um deine Frage zu beantworten, hoffen, dass es dass am Ende eine vernünftige und maßvolle Entscheidung und Vorgehen rauskommt. Ratschläge kann ich da keine erteilen.
Ja, das sehe ich, glaube ich, ziemlich ähnlich. Also im Grunde muss man den Wunsch nach Frieden haben, aber das ist, ich glaube, der Frieden ist das Wunsch ans Christkind. Ich wüsste jetzt auch keine Lösung, wie man das mit der Hamas lösen sollte, wie man einer Koexistenz lösen sollte.
Ich hätte nur eine Frage dazu, aber kann Israel als Staat, der massiv angegriffen wurde, nämlich in einem deklarierten Anschlag, ich sage noch einmal dazu, dass in Syrien, wir gehen alle davon aus, dass es Israel war, weil es war nicht deklariert, also es war eine verdeckte Operation, kann ein Staat eigentlich gar nichts machen und sagen, naja, mit dieser massiven Allianz haben wir abgewehrt und es war zum Glück nur ein einziges Kind, das verletzt wurde, und sagen, okay, wir machen nichts.
Also ich bin ja bekennend Team Israel. Ich bin da ehrlich gesagt nicht wirklich objektiv, weil ich das ist.
Aber selbst wenn es ein anderes Land wäre, das so angegriffen wäre.
Das ist die einzige Demokratie. Ich habe Freunde dort. Ich bin gern in Israel. Also ich bin da jetzt und weiß, wie diese Bedrohung ist. Und man darf eines nicht vergessen, das ist ja kein normaler Konflikt zwischen zwei Staaten, sondern der Iran und die Hamas wollen Israel und die israelische Bevölkerung ausrotten. So, Punkt. Da geht es jetzt nicht um irgendwelche Gebiete, sondern es geht um Ausrottung und Vertreibung. So, das ist etwas, hat Israel aufzukämpfen, gibt es Israel nicht mehr. So, ist Israel nicht mehr wehrhaft, wird Israel verschwinden. Das muss man mal grundsätzlich dazu sagen. Aber du wirst irgendeine Lösung finden müssen. Es ist, auch Israel wird seinen Expansionskurs in den besetzten Gebieten beenden müssen. Aber es ist einfach so. Mhm. Du wirst nur eine Koexistenz irgendwie schaffen, wenn du wahrscheinlich eine ganz brutale ethnische Trennung machst. Also das wird in einer Mischung Hamas und Israelis wahrscheinlich nicht funktionieren. Das wird einfach kein friedlicher Vielvölkerstaat werden. Das ist, wie gesagt, Wunsch als Christkind. Wahrscheinlich ist eine ethnische Trennung, und zwar auf Kosten beider Volksgruppen, die einzige Möglichkeit auf einen dauerhaften Frieden ist. Das war natürlich eine suboptimale Lösung. So, da gibt es, glaube ich, keine gute Lösung mehr. Es gibt seit Jahrzehnten keine gute Lösung mehr. Und wo man an der Chance war, hat man dann die Friedensverhandler umgebracht. Also das ist, glaube ich, eine never-ending story mit so viel Hass und so viel Eskalationspotenzial. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben uns diese Konflikte ja auch teilweise nach Europa dann mitgeholt, auch mit den Flüchtlingswellen. Wenn ich mir anschaue, dass in Berlin jetzt überall die roten Dreiecke der Hamas auf Denkmälern erscheinen und wir die islamistische Bedrohung dann im eigenen Land haben und in Europa haben. Das ist ja auch ein Konflikt, der nicht nur auf den Nahen Osten beschränkt ist wie früher, weil früher hat man sich das angeschaut und gesagt, oh, schrecklich, ab und zu hast du ein paar palästinensische Anschläge gehabt, aber du hast keine generelle Bevölkerungsbedrohung in Europa gehabt. Mittlerweile hast du eine massive islamistischen Bevölkerungsanteil auch in Europa. Das heißt jetzt bei Weitem nicht, dass alle Moslems da unter einen Islamismusverdacht kommen. Da muss man massiv trennen. Aber wenn man sich zum Beispiel TikTok, die Social-Media-Kanäle und alles anschaut, da haben wir eine wirkliche Radikalisierung, Polarisierung auch der einheimischen, einfach zu einer einheimischen arabischen jungen Bevölkerung, die in Europa nicht so zu verachten ist und wirklich immer bedrohlicher wird.
Bevor du antworten kannst, nur ganz kurz, diese strikte Trennung zwischen Palästinenser und jüdischen Israelis wird nicht klappen, weil du kannst als Israel ja nicht 2 Millionen palästinensische Israelis raushauen.
Pessimismus und auch Realismus gegenüber einer verfahrenen Situation und jetzt natürlich auch in den letzten Monaten noch mehr Hass und Ressentiment entstanden ist, das ist ja völlig klar, soll man jetzt nicht so tun, als würde es nicht an vielen Stellen ein gutes Zusammenleben und auch ein traditionelles und gewohntes Zusammenleben zwischen arabischen Israelis und jüdischen Israelis in Israel geben.
Darf ich nur ganz kurz ein Beispiel bringen, warum ich glaube, dass das zerstört ist, weil zum Beispiel auch am 7. Oktober beim Angriff der Hamas sehr viele gut integrierte Araber, die in Israel waren, Hausangestellte, Vertrauensverhältnisse, waren diejenigen, die die Türen aufgemacht haben. Da ist irrsinnig viel Vertrauen noch zusätzlich zerstört worden, auch von israelischer Seite, verständlich.
Aber ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat, jetzt sozusagen quasi nochmal besonders drauf zu hauen, dass es eh alles nur schrecklich ist, wenn es ein paar Dinge gibt, die auch sozusagen, man muss ja aus der verfahrenen Situation haben. Und das Beispiele, die du genannt hast, sind ja jetzt auch von Bewohnern von Gaza, die ja immer wieder nach Israel hinein gebändelt sind, zeitweise. Das ist ja wieder was anderes.
Entschuldige, dass ich einmal noch unterbreche, aber es hat ein Freudenfeuerwerk in Jaffa gegeben.
Alles Mögliche, was negativ ist, wissen wir, aber wir sollen jetzt nicht immer nur auf das Negative schauen, sondern wir schauen nochmal aus der Situation, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, Schritt für Schritt aus einer schrecklichen Situation in eine etwas weniger schreckliche oder sogar bessere Situation reinzukommen. Ja? Das ist natürlich die große Aufgabe, aber die natürlich eine wahnsinnig schwere Aufgabe jetzt ist. Ich glaube auch nicht, dass man alles vermischen soll. Ja, auf der anderen Seite jetzt sozusagen die Brutalität und die Vernichtungswillen und die Radikalität der iranischen Mullahs ist was anderes als Teile der muslimischen Bevölkerung hier, die ja auch nochmal sunnitische Bevölkerung sind, die einfach nach einem halben Jahr Gaza-Krieg schon das Gefühl haben, da wären auch unsere eigene Bevölkerung oder Leute, denen wir uns solidarisch fühlen, massenhaft getötet in einer überzogenen Kriegsreaktion, und wir haben nicht mal die Möglichkeit, unsere Erschütterung darüber zum Ausdruck zu bringen. Die dürfen sie schon haben. Ja? Die ist auch berechtigt, aber sie soll nicht umschlagen in Antisemitismus und Judenhass generell, was sie leider oft genug tut. Natürlich dort, wo sie befeuert wird von islamistischen Fanatikern, ist das was anderes. Also ich glaube, man muss diese Dinge, alle auseinanderhalten. Du hast mir aber, glaube ich, eine Frage gestellt, auf die ich jetzt sozusagen aufgrund des Zwiegesprächs vergessen habe.
Ich habe nur gesagt, dass man wird nicht 2 Millionen arabische Israelis, die ja schon Staatsbürger sind, raushauen können. Und dass Israel das auch nicht vorhat. Ja, auch wenn das stimmt mit Jaffa und Co., ist das halt nicht möglich. Nein, ich dachte, du willst den.
Also okay, gut, dann war ich keine Frage verbunden, dann habe ich ja eh geantwortet. Ja, okay. Also mit einem Wort, also ich ist eine Situation, wo ich in jedem Fall nicht dafür bin, dass man auch Öl ins Feuer gießt, sowohl was die Emotionen betrifft, als auch was die, was dann mögliche militärische Eskalationen betrifft. Also calming down in der jetzigen Situation ist natürlich sinnvoller, als sich aufzugelten an irgendwelchen Konflikten, die dann eigentlich nur allen schaden, übrigens, weil du es gesagt hast, natürlich insbesondere auch für die jüdische Bevölkerung in Israel, mit der man solidarisch ist. Die beste Solidarität ist natürlich nicht eine Kriegssituation, die dort eskaliert und massive Bedrohung oder sogar Tod und Leid dann für die Bevölkerung bedeutet, weil dass alle diese Angriffe so massiv und 100%ig abgefangen werden können, na gut, da würde ich mich nicht vollständig drauf verlassen.
Stimme ich dir ja völlig zu, das unterschreibe ich ja. Ich sage nur, wir sollen in Europa immer wachsamer sein und schauen, was sich bei uns entwickelt, ne? Man kann es einmal schnell übersehen.
Gut, und damit gehen wir in eine kurze Werbepause und danach kommen wir dann wieder in die Niederungen der österreichischen Politik zurück. Einerseits der Innsbruck-Wahl, aber auch neuesten Enthüllungen rund um die Chats des ehemaligen FPÖ-Abgeordneten und Mitarbeiters Hans-Jörg Jenewein. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zum zweiten Teil unseres heutigen Montagsduells mit Robert Miesig, Publizist und einfaches SPÖ-Mitglied, und Heimo Lepuschitz, Politikberater und einfaches FPÖ-Mitglied und auch FPÖ-Berater. Und damit kommen wir jetzt zurück zu Österreich und der Regionalpolitik sogar, nämlich die Innsbrucker Wahl, wo es ja jetzt eine Stichwahl geben wird zwischen dem grünen amtierenden Bürgermeister Willi und einer neuen Liste, die ein ehemaliger ÖVPler, der sich abgespalten hat, der Anzengruber, der jetzt auch in der Stichwahl drinnen ist. Und zur Überraschung von vielen hatte die FPÖ in Innsbruck sogar ein leichtes Minus. Kann man Innsbruck mit irgendwas anders vergleichen? Ich sage der Fairness halber dazu, so viele Listen wie dort gibt es, glaube ich, nirgendwo.
13.
Ja.
Nein, vergleichen kann man immer alles, aber es ist natürlich alles ein Sonderfall. Wir können aber die verschiedenen Sonderfälle, die wir in den letzten Wochen auch erlebt haben, miteinander vergleichen und in eine Relation zu unserer generalisierenden Situation stellen. Und da kann man schon davon sagen, dass beide Wahlen, also die Salzburger Gemeinderatswahlen in der Salzburg-Stadt, die Gemeinderatswahlen auch in verschiedenen Gegenden, Gemeinden Salzburgs und jetzt die Gemeinderatswahl in Innsbruck, deutlich die Mitte und die linke Mitte und die vernünftigen, sozusagen maßvollen Kräfte gestärkt haben. Ja, und dass vor allem die FPÖ in beiden dieser großen Wahlen deutlich nicht nur sehr schlecht abgeschnitten hat, sondern auch deutlich schlechter, als es die Umfragen vorausgesagt haben. Ja? Also in Salzburg waren es 6% unter den Umfragen, statt 16, die man vorhergesagt hat, waren es 10. Und in dem Fall waren es, in Innsbrucker Fall, waren sie jetzt 15, obwohl man schon mit 20, 22 oder sogar Platz 1 gerechnet hat. Das heißt, also abgesehen von der Enttäuschung, die FPÖ empfindet, muss man eines noch sozusagen konstatieren. Die FPÖ ist offensichtlich chronisch überbewertet in den verschiedenen Umfragen, die wir auf den verschiedensten Ebenen haben. Aus welchen Gründen auch immer. Also ich glaube schon, dass es eine Reaktion innerhalb der wählenden Bevölkerung gibt, dann doch am Ende gegen diesen absoluten Radikalisierungskurs. Also ich würde jetzt mal sagen, Kickl wirkt, aber anders als er will. Nämlich erschreckt die Leute ab. Das ist das eine und dass andere politische Kräfte dann aus verschiedensten Gründen gewinnen. Natürlich aus den Innsbruck dann Sonderfälle, sozusagen jetzt, dass die ÖVP-Liste auf 10% runtergefallen ist. Das würde ich nicht generalisieren, weil ein anderer ÖVPler, sozusagen der offensichtlich eher schwarzer und eher sozusagen genau. in die ÖVP-Kultur auch des Tirols besser hineinpassende Figur und auch vielleicht auch präsenter und bekannter und glaubwürdiger war, hier gegen den Herrn Turski angetreten ist. Das ist zwar traurig für den Herrn Turski, aber das würde ich jetzt nicht wahnsinnig generalisieren.
Das meinte ich. Also grundsätzlich, ich habe es schon erwähnt, wir haben so viele Listen wie sonst nirgendwo. Du hast gesagt 13, das stimmt. Aber gleichzeitig dieser Punkt, den der Robert angesprochen hat. Hat die FPÖ nicht doch ein Problem in den Städten? Weil du sowohl in Salzburg gesehen hast, deutlich unter den Erwartungen, und jetzt in Innsbruck, und dort konnte man noch den Spitzenkandidaten vielleicht ein bisschen anders werten als den in Innsbruck, aber selbst in Innsbruck.
In Salzburg, Entschuldigung, wolltest du sagen.
In Salzburg, ja. Salzburg als in Innsbruck, aber auch in Innsbruck steht ein Minus davor. Mhm. Wie erklärst du dir das selber?
Naja, ich glaube, es zeigt, was für große Chancen es derzeit für Neues gibt. Man muss natürlich sagen, dass es sehr schlechte Ergebnisse mit Kickl wirkt. Also die FPÖ ist unter den drei Großen auf Bundesebene auf Platz 1. In Innsbruck war es vor der SPÖ und vor der ÖVP, und zwar ziemlich deutlich. Also wenn der Kickl wirkt, das wirkt dann Babler. Also da wäre ich sehr vorsichtig in der Argumentation. Auch der amtierende Bürgermeister hat eigentlich ein katastrophales Ergebnis. Der hat beim letzten Mal als neuer Herausforderer in der ersten Wahl 31% gemacht, jetzt 23%. Das ist als amtierender Bürgermeister eigentlich ein wirklich schwaches Ergebnis. Der Anzengruber ist eigentlich die große Überraschung. Das haben die Meinungsforscher, muss man sich ein bisschen in Schutz nehmen, die letzten paar Wochen auch gesagt. Der geht also intern massiv nach oben, der ist zu beachten. Und den Willi nutzt das Duell mit den Blauen. Zu den Blauen, weil man nicht immer alles schönreden soll. Die Blauen haben sich natürlich mehr erwartet, wenn man auch einen sehr sympathischen, sehr netten Spitzenkandidaten gehabt hat. Ich mag ihn persönlich sehr. Man hätte vielleicht im Wahlkampf ein bisschen nicht nur lieb sein sollen, sondern auch Themen spülen und ein bisschen mehr Kante zeigen.
Aber der in Salzburg war alles
ja,
andere.
Ja, aber Salzburg ist drei Monate verrollen. Salzburg war immer noch ein sehr schweres Pflaster. Die Innsbrucker sind wieder, Blauen sind wieder am Stand ungefähr von der 2015er Wahl. Normal schon, das letzte Mal haben sie ein sehr, sehr gutes Ergebnis gehabt, auch weil die ÖVP sich noch mehr gespalten gehabt hat und die Großwetterlage noch besser war. Aber es zeigt, wie viel Chance eigentlich für Neues ist. Der Herr Anzengruber, dem gebe ich die größeren Chancen in der Bürgermeisterwahl gegen Willi. Deswegen hätten ja die Grünen ja auch so gern die Blauen in der Wahl gehabt, weil ihre Chance am höchsten gewesen wäre gegen die Blauen, logischerweise der Van der Bellen-Hofer-Effekt. Und ich glaube halt auch, dass eine Mischung war, die Blauen haben einen Wahlkampf gemacht auf: Ich bin der Nette, ich bin der Gute, ich bin der Sympathische, ne, weil auch die Persönlichkeit des Spitzenkandidaten ist so. Und du hast dann aber auch die letzten Wochen, das glaube ich schon, dieser Atomkrieg im Urschuss zwischen ÖVP und FPÖ hat da, glaube ich, sicher sowohl für die ÖVP massivst vertrieben. Ich glaube, das ist viel, was einige Prozente dem Herrn Anzengruber. Ich glaube schon, dass wenn man mit vielen Leuten, die wollen das nicht. Ja, und sie wollen irgendwas Bürgerliches, ÖVPler, aber sie wollen diese Nehammer-Partie, sie wollen diesen Extremstreit, glaube ich, nicht. Und das hat, glaube ich, auch bei den Blauen demobilisiert. Also teilweise, weil das einfach dann die Wahl, die Strategien nicht mehr zusammenpassen. Auf Wien, in Wiener Ebene komplette Härte, die du auch musst, um zurückzutun. Und in Innsbruck machst du so lieb und nett und Neustart ohne Themen. Und da ist er, glaube ich, dazwischen ein bisschen zerrieben worden. Und Innsbruck muss man auch dazu sagen, Innsbruck hat diesmal nur 100.000 Wähler gehabt, also 7.000 weniger wie beim letzten Mal, 20% EU-Bürger und 30.000 bis 35.000 Studenten. Also auch ein besonderes Biotop, wo sich die FPÖ auch nicht wirklich leicht tut, sowohl EU-Bürger wie Studenten. Das soll jetzt kein Ausritt sein, sonst würde ich sagen, das sind jetzt in Grundvoraussetzungen plus 11 Listen. Und man sieht einfach auch am Ergebnis der KPÖ, dass es einen Wunsch nach Neues gibt. Die KPÖ war nämlich vor...
Stärker, als man geglaubt hat.
Die KPÖ war vor einem Monat bei eineinhalb Monat so bei 2%. Mhm. Keine Rolle, dann in Salzburg kommen. Und dann hat man in der letzten Umfrage, die ungefähr vor zwei Wochen war, gesehen, dass die KPÖ, da war sie schon bei 4-5%. Also, dass die nach rauf geht auf Kosten der SPÖ, weil die SPÖ hat da ganz nette Kandidatin und sympathische gehabt und ist trotzdem auch nur bei 15% dann geblieben. Also, ich glaube, die drei großen Parteien, wo lustigerweise die FPÖ wirklich die stärkste ist von den drei großen in einer Stadt, das ist eh noch ein gutes Ergebnis, an sich die drei großen
sehr
Parteien.
Sehr niedrigem Niveau.
Ja, alle drei. Aber vor der SPÖ und vor der ÖVP, das muss man sagen. Und der Herr Turski war immerhin Regierungsmitglied, das darf man auch nicht vergessen. Trotz allem. Und die rechte Hand von Platt, also der ist schon durchaus bekannt gewesen. Also ich sage, die drei Großen müssen anfangen, sich zu überlegen, ob ihr komplette Dauerstreiterei ohne Themen zu bringen oder sonst irgendwas gerade für die ÖVP dramatisch werden kann, weil FPÖ ist Opposition. Das wird dann im Nationalratswahlkampf, bei der EU-Wahlkampf anders werden. Da wird man wieder angreifen und Opposition, aber als Regierungspartei ständig sich mit der Opposition den Schädel einzuschlagen, du musst eher anfangen, was zu liefern, du musst positiv Dinge umsetzen noch vor der Wahl. Weil sonst wird der Herr Nehammer, glaube ich, diese Nationalratswahl nicht überleben.
Also ich glaube, das generalisiere, um das Ganze jetzt auch nochmal ins Generelle zu heben. Also was man natürlich sieht, die SPÖ hat in Salzburg gewonnen. Es hat einen Linksruck in Salzburg gegeben und die SPÖ hat Salzburg den Bürgermeister gewonnen, hat auch einige Gemeinden gewonnen. Und da hast du natürlich recht, in Innsbruck 15% hast du gesagt, hat die Kandidatin gemacht. 13,8% die Partei, aber von einer furchtbar schlechten Ausgangsposition von 10%. Die schlechte Ausgangsposition hat es ja nicht zufällig gegeben, sondern die SPÖ in Innsbruck hat ja auch eine lange Geschichte jetzt auch schon von Spaltungen und internen auch Problemen gehabt. Also das zeigt, dass die SPÖ selbst unter diesen Bedingungen gut mit einer wirklich hervorragenden Spitzenkandidatin die Möglichkeit hat, dazu zu gewinnen. Also sie hat 3,5% auf der Gemeinderatsebene und 15% die Kandidatin gemacht. 3,5% dazu gewonnen und die FPÖ hat 3% verloren und lag deutlich und sozusagen in einer Phase, wo sie findet, wo alle finden, die FPÖ sei irgendwie getragen auf einer Erfolgswelle, hat die FPÖ verglichen mit dem Jahr 2018 noch 3% verloren, oder 3,5% sogar. Also das ist sozusagen schon bemerkenswert und generalisierend würde ich jetzt sagen, das zeigt auch, wie offen alles ist. Ja? Also all dieses Gerede von den Umfragen und die FPÖ ist so weit vorn und so, seit einem Jahr ist sie vorn, ich glaube das alles nicht mehr. Ja? Also es ist bei allen diesen Umfragen, die wir jetzt, also bei den Wahlen, wo wir gesehen haben, hat sich bewiesen, dass die FPÖ massiv überschätzt wird, chronisch, und zwar massiv. Sogar in Salzburg war es interessant, weil nahezu alle Parteien relativ akkurat bei den Umfragen sozusagen prognostiziert worden ist, sind nur die FPÖ war dramatisch unter den Erwartungen. Das zeigt uns, dass wir die Wahlen sowohl was die Europawahl als auch die Nationalratswahl betrifft, alles offen ist und zum Beispiel die Sozialdemokraten auch selbst bei der Europawahl Nummer 1 werden können.
Aber wenn du in Städten hinter der FPÖ bist, gewinnst du die Europawahl auch nicht, weil in einem Land ist die FPÖ
stärker. Ja, da werden halt andere wählen, ja.
Gut, wir schalten eine ganz kurze Werbepause und danach unterhalten wir uns weiter, warum dieser Krieg, von dem der unpassendes Wort in der derzeitigen Lage, aber diese politischen Reibereien zwischen ÖVP und FPÖ in eine Verlängerung gehen könnten, weil es vielleicht jetzt nach dem türkisen Chatman Thomas Schmidt auch einen blauen Chatman, nämlich Hans-Jörg Jenewein, gibt. Und was das bedeutet, darüber reden wir gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zum dritten Teil unseres heutigen Montagsduell mit Robert Miesig. Hallo. Und Heimo Lepuschitz. Und nachdem wir die Weltpolitik und die Regionalpolitik diskutiert haben, kehren wir jetzt auf die Bundespolitik in Österreich zurück. Und da gibt es jetzt offenbar sehr, 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 sehr viele Chats von einem ehemaligen FPÖ-Abgeordneten und ehemaligen Mitarbeiter im Parlamentsclub der Freiheitlichen, nämlich Hans-Jörg Jenewein, der ein bisschen, also Achtung, das sind andere Inhalte. Ich vergleiche jetzt nicht die Inhalte von Thomas Schmidt und Hans-Jörg Jenewein, aber der offenbar ähnlich viel gechattet hat. Und da gibt es jetzt eine Geschichte, dass er sich offenbar von einer Mitarbeiterin aus dem damaligen Kabinett vom damaligen Innenminister der FPÖ, Herbert Kickl, Unterlagen hat schicken lassen, was wie jemand, der selber in einem Kabinett gearbeitet hat, du weißt, es gibt sowas wie Classified-Unterlagen, die man nicht rausrücken sollte und das gerade nicht, wenn man im Innenministerium sitzt. Was bedeutet diese Causa jene Wein jetzt für die FPÖ?
Das muss man sich jetzt genau anschauen, wie die Causa ist, weil jene Wein ist ja im Urschuss gesessen zum BVD, also hat eigentlich rechtlichen Zugang zu diesen Akten gehabt. Das muss man sich genau anschauen. Ich habe jetzt auch nur die Geschichte jetzt überflogen, aber an sich hätte er ja als Abgeordneter, BVD-Urschussabgeordneter, genau diesen Zugang gehabt und auch die Akten geliefert bekommen. Das muss man sich einmal genauer anschauen. Mögliche Erklärung ist, dass man das Medien weitergeben wollte, weil die Urschussakten sind ja mit Wasserzeichen.
Sind quasi mit
Wasserzeichen verzogen nach Clubs, weil ich war ja selber in mehreren Urschüssen. Das hat immer die Weitergabe an Medien massiv erschwert an Grundgeschichte. Das muss man sich genau anschauen, auch was bei diesen Chats kommt. Der Herr Jenewein ist nicht mehr Mitglied der FPÖ, das wird, sagen wir mal, wahrscheinlich Gründe haben, ohne die genau zu kennen.
Aber man wird, ist auch nicht mehr Mitglied der ÖVP.
Nein, man wird sich's anschauen müssen, was kommt. Also ich kann jetzt ja nicht spekulieren, weil ich Gott sei Dank wahrscheinlich diese Chats nicht kenne und keine Ahnung habe, was drinnen steht. Man wird sich's anschauen, aber es ist halt, das soll jetzt nicht gegen die Aufklärung sprechen, aber ich glaube, man sollte alle ein bisschen vom Gas runter. Ich glaube, die letzte Woche, auch wie wir gerade über Innsbruck geredet haben, die Leute wenden sich mit Grausen von den etablierten Parteien ab, weil wenn man sich diesen Urschuss letzte Woche angeschaut hat, mit welcher Brutalität, auch teilweise einfach nur mit Lügen oder unpassenden Geschichten da agiert wird, das ist schon etwas, was der Österreicher mag ein bisschen die Show. Das hat er ganz gern, so dieses Streiten ein wenig, aber wenn es zu viel wird, wenn das jetzt nur mal gegeneinander ist und die Leute wissen nicht, wie sie sich die Rechnungen zahlen sollen. Das Gehalt reicht vorne. Nein, wirklich, aber das ist das Wichtige. Das Gehalt reicht vorne und hinten nicht mehr. Die Bildung funktioniert nicht mehr. Das Gesundheitssystem.
Stimmt alles, aber hat auch die letzten zwei Jahre.
Dann machst du meiner Meinung nach, eine aktive Wählervertreibung. Und die Parteien sind meiner Meinung nach extrem gut beraten, gerade die klassischen Parteien, wieder auf ein, unter Anführungszeichen, hartes, aber normales Miteinander zurückzugehen, weil sonst werden sie nämlich alle am Wahltag ein blaues Wunder erleben.
Ganz kurz nur, weil das hier rot und blau ist, sage ich jetzt das, was ein ÖVPler sagen würde. Die letzten zwei Jahre gab es genauso Rekordinflation, genauso Teuerung und alle Sorgen, die Menschen nach wie vor haben, waren massiv da und da hatte die FPÖ ehrlich gesagt kein Problem, die ganze Zeit zu skandalisieren.
Aber ich habe es hier auch immer gesagt, dass diese extreme Kriege überhaupt nichts bringen, weil die Leute haben andere Sorgen.
Offensichtlich bin ich ein ÖVPler, weil ich wollte gerade sagen, dass es wirklich ein bisschen auch Situationskomik ist, dass in der Situation, wo die FPÖ mitten im Strudel und in angeblasen wird von einem Skandalsturm und wer wirklich das Problem hat, wird dann plötzlich ein Plädoyer auf Maßvollheit und auf eine freundliche Sprache gehalten. Also brauchen wir uns wirklich nur die letzten FPÖ-Parteitage, zum Beispiel in Wien, wo der Herr Kickl und andere gesprochen wird, da wird ganz anders über politische Konkurrenz. Das sind unfähige Trotteln, Verbrecher, da gibt es Fahndungslisten, die es braucht.
Ja, aber das ist schon ein Unterschied zwischen einer harten Auseinandersetzung
und Der Unterschied ist, dass man es gegen andere geht, hat sie überhaupt nicht wehleidig, weil die anderen werden ordentlich abgequatscht und da wird eine Sprache des Gegeneinanders.
Ich diskutiere jede Woche mit dir.
Ich bin ja auch ein zivilisierter Mensch. Und des Gegeneinanders und des Haders und des Runtermachens und des Übertreibens, Überziehens gewählt. Und wenn man dann plötzlich tatsächlich in einer sehr heiklen Situation ist, wie in diesem FPÖ-Russland-Spionageskandal, der ja ganz andere Dimensionen noch hat, Dimensionen hat, wie ob jetzt der Herr Jenewein
Ein ehemaliger
FPÖ-Abgeordneter.
Der hat spioniert für Russland?
FPÖ-Abgeordneter hat den Herrn Masalek.
Und dann spioniert der FPÖler.
Warum? Schau, es ist schon letztes Wochenende nicht gut bekommen, dauernd reinzubellen in dem Moment,
ja, wo er das für dich unangenehm ist. Spioniert hat, wenn
es gibt einen FPÖ-Spionage-Skandal, dann Russland-Spionage.
Ja, aber dann muss ja ein FPÖler spioniert haben.
Ich weiß schon, dass du immer gerne reinbellst, wenn es für dich unangenehm ist.
Ich frage ja nur.
Aber lass ihn mal aussprechen.
Es ist relativ, glaube ich, auch für die Zuschauer und überhaupt für die Kultur der Höflichkeit angemessen, dass du auch andere aussprechen
willst. Wer
denn? Die FPÖ hat einen Freundschaftsvertrag mit Russland. Ich wiederhole es
nochmal. Das ist Spionage.
Die FPÖ... Die FPÖ hat den Innenminister gestellt. Es gab eine Spionagezelle unter dem Herrn Masalek mit dem Herrn offensichtlich mutmaßlich
und Herrn Blau
und dem Herrn Weiß und so weiter. Siehst du, es ist ja bemerkenswert, dass du immer reinschreien musst, ja, wenn es für euch unangenehm wird.
Ja?
Und, du plädierst für eine Zivilisation der Sprache.
Ich bin ja höflich, ich frage ja nur nach, du behauptest was und ich frage nach. Vielleicht war sie das ja nicht und du warst mehr.
Es tut sich von selbst richten. Ja? Der Herr Kickl und seine Innenministeriumsleute haben sich genau auf diese Leute, nämlich auf Ott und vor allem auf Weiß, als Zeugen, um herbeizuführen, diesen Überfall aufs BVT, ja, mit dem Ergebnis, dass das BVT, das dafür zuständig ist, die österreichische Auslandsspionage oder Gegenspionage, Spionageabwehr zu organisieren, als auch den Rechtsextremismus zu überwachen, nicht mehr funktioniert hat. Parallel dazu war die Frau Kneißl im Außenministerium, die jetzt mittlerweile in Russland, in St. Petersburg herumsitzt, die sich aus Österreich auch schon abgepasst hat. Kannst du natürlich sagen, alles Zufälle, alles Kombination von Zufällen. Übrigens, der Herr Masalek wurde seine Flucht ja auch organisiert, nicht nur vom Herrn Weiß, sondern einem ehemaligen FPÖ-Nationalratsabgeordneten.
Hast du schon einen Haftbefehl gegeben?
Nein. Ja, siehst du,
das ist Frage also, noch.
Ihr seid immer unschuldig, und alle Indizien sind Indizien und keine Fakten, die man aufzählt. Diese Fakten sind natürlich erdrückend und das ist natürlich etwas, was die für die FPÖ, das macht er hier so nervös, deswegen musst du ja hier reinbellen. Deswegen habt ihr möglicherweise, ich glaube nicht, dass es der einzige Grund ist, aber deswegen habt ihr ja möglicherweise in Innsbruck 3% sogar vom 2018 runter verloren. Das ist ja natürlich eine Situation, wo selbst Leute, glaube ich, die durchaus von Werte und Positionshaltungen und dem, was wo immer so tickt, in der Nähe einer FPÖ wären, sagen, na, diesen Radikalismus und diese Art und Weise, was die angerichtet haben, insbesondere Kickl angerichtet hat und was Kickl sozusagen repräsentiert, diesen überzogenen Radikalismus wollen wir nicht. Ja? Deswegen sage ich, Kickl wirkt, aber anders, als er sich's vorstellt.
So, jetzt dann aber. Du hast keinen einzigen Namen nennen können.
Darf ich dir ganz kurz nur das
beantworten? Mir mal drauf antworten.
Aber du hast ja die ganze Zeit gefragt, von wem die Rede ist. Also, was derzeit untersucht wird, ist natürlich auch der enge Austausch zwischen dem damaligen FPÖ-Mitarbeiter, der offenbar auch sehr enge Bande ins Kabinett Kickl gehabt hat, Hans-Jörg Jeneweit, und Egisto Ott. Und natürlich war auch bekannt, dass Mitarbeiter vom Kickl wie der Herr Teufel und der Herr Goldgruber im Innenministerium den Herrn Masalek getroffen haben. Der Herr Masalek, der mittlerweile enttarnt ist als Kreml-Spion. Ich sage jetzt nicht, dass da irgendwas belegt ist, aber das sind, genauso wie bei allen anderen Verfahren, die derzeit laufen, genau die Sachen, die derzeit überprüft werden.
Absolut, ja, das soll auch überprüft werden, das ist ja völlig in Ordnung. Nur wenn man jemanden trifft, ich sage einmal, der Herr Sobotka ist auch neben dem Herrn Masalek gesessen, und zwar in Moskau. So, was würde dann, wir würden denn alle machen beim Kickl, wenn der in Moskau neben Masalek gesessen wäre, dann würden alle schreien beim Sobotka. Ist das schwierig? Ich glaube, die halbe Republik hat den Herrn Masalek getroffen, weil der Herr Masalek versucht hat, die ganze Republik zu treffen und sein Chef.
Das haben Spione so an sich.
Und der Chef von Masalek, der Herr Braun, der in Deutschland im Gefängnis sitzt, war im Beraterstab und Think Tank vom Sebastian Kurz, also von dem Ganzen. Und natürlich der Herr Ott, ehemaliges SPÖ-Mitglied, ist kommen nach... Schau, die Geschichte, schwarz-weiß gesagt. Nein, lass mich doch bitte jetzt... mich auch mal auch. Der Herr Ott, anders formuliert, die FPÖ hat das Innenministerium übernommen, da hat die ÖVP über 20 Jahre lang ein sehr strenges schwarzes Regiment geführt, und wo die ÖVPler weg waren, sind viele auch aus dem SPÖ-nahen Bereich gekommen und haben versucht, ihre Rechnungen mit der ÖVP zu begleichen. Und da gebe ich zu, das ist natürlich auch im im Ressort Kickl nicht negativ aufgenommen worden, sondern man hat diese Informationen aufgenommen, hat es an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, die dann das so weit ernst genommen hat, dass sie eine Hausdurchsuchung im BVD eingeleitet hat. Das kann nur die Staatsanwaltschaft, das kann nicht der Minister. Der Herr Weiß ist ÖVP-nah und war sogar mit einer ÖVP-Justizministerin lang liiert. Das wird nur nicht erwähnt. Ne? So, also ich sage einmal, wenn der Freiheitliche mit der freiheitlichen Justizministerin liiert gewesen wäre mit dem Herrn Weiß, dann hätte man das massiv gehört.
Aber Frauen und Männer müssen nicht die gleiche
Stellung haben.
Ich sage
nur, das wäre bei einem anderen ganz umgedreht. Wären und die 17 Monate Kickl, glaube ich, haben das BVT nicht so bei Weitem nicht ruiniert, weil das haben eigentlich schon die 20 Jahre.
Vorher hat es das noch gegeben, hinterher hat es das nicht mehr gegeben. Das ist ein bisschen ein Unterschied, oder?
Das haben die 20 Jahre ÖVP vorher schon massiv gemacht und diese ganzen Klüngel und Leute waren alle schon drinnen zurückgeholt worden. Die Suspendierung vom Ott ist ja auch aufgehoben worden, weil man keine Beweise gehabt hat. Die Frage ist, warum hat man da keine Beweise ans Bundesverwaltungsgericht geliefert? Das gehört ja mal hinterfragt, da die Sobotka-Connection. Und wenn ich mir gestern den Herrn Kurzzeit-Innenminister Beschon angehört habe, der hat ja auch im Zentrum gestern ganz klar gesagt, das BVD war vor Kickl hin. Und wie Kickl hat völlig recht gehabt, das BVD aufstellen zu wollen. Er hat dann die Arbeit weitergemacht. So, ja, also, das sagt aber Beschon. Ja. Und Beschon ist wirklich unverdächtig.
Ich glaube, es gibt eine leicht nachvollziehbare Realität, nämlich so. Du hast einen BVD gehabt, der sicherlich nicht gut funktioniert hat. Ja? Und der sozusagen durchsetzt war auch von typisch österreichischen Machtpolitik und insbesondere ÖVP. So, hast gehabt, ja. Und wenn man etwas hat, was nicht so gut funktioniert, wie es funktionieren soll, dann tut man es üblicherweise reformieren, sodass es besser wird. Ja? Einen Überfall organisieren und eine Hausdurchsuchung, sodass die Staatsanwaltschaft... Nein, das war nicht die Staatsanwaltschaft. Hör auf mit diesem permanenten...
Ja, aber es kann die Staatsanwaltschaft.
Hör auf mit diesem permanenten Nebelkranaten.
Entschieden hat die Staatsanwaltschaft.
Ja, aber die Staatsanwaltschaft wollte es gar nicht unterschreiben und dann haben eure Innenministeriumsleute die sogenannten Zeugen zur Unterstützung dieser Verdachtsmomente daherzahlt. Also sie haben sie sogar...
Innenminister, Staatsanwaltschaft zwingen ist ja keine Rede.
Da hör ich mal den Fakt.
Hast du gerade gesagt?
Der Innenministeriumsmitarbeiter hat die sogar dorthin, hat den sogar begleitet. Ja? Es bräuchte jemanden, der auf ihn aufpasst und streichelt. Ja? Also so zu tun, als wäre, hätte das Innenministerium, der Herr Kickl und seine Kabinett nichts damit zu tun, ausreichend Belege zu finden, unter Anführungszeichen, und Zeugen aufzutreiben, die dann dazu führen, dass ein solcher Hausdurchsuchungsbeschluss und eine Zerschlagung des BVD bewirkt wird. Das kannst du nicht. Aber jetzt komme ich nochmal zum Schluss, was ich eigentlich sagen wollte. Es ist ein Unterschied. Wenn etwas nicht gut ist, muss man es reformieren. Das ist etwas ganz was anderes, als dass ich es zerschlage, sodass Österreich dann hinterher wehrlos ist und keinen Verfassungsschutz, keine Spionageabwehr und keine Kontrolle mehr über Rechtsextremisten hat.
Also wehrlos war man grundsätzlich vorher schon. Man hat nicht einmal mehr Informationen vom Berner Club bekommen, weil die solche Pfuscher waren, dass die am Rennweg sogar ihre geheimen Sitzungen bei offenem Fenster gemacht haben und die Informationsdrähte abgedreht wurden. Nur mal so nebenbei. Was ich vorher ja gesagt habe, dass natürlich viele Leute dann geliefert haben. Und wie würdest du denn über einen Innenminister urteilen, der massive Vorwürfe gegen den eigenen Koalitionspartner kommt? Der kann das nicht überprüfen und das einfach an die zuständigen Behörden weiterleitet. Hätte er das nicht weitergeleitet und die Kurz-ÖVP geschützt, wie hättest du denn dann über ihn
weiterleiten?
So,
hätte er es ja erstens mal kennen.
Konvolut ist einfach weitergeleitet worden. Die Staatsanwaltschaft hat das einfach so entschieden und es war natürlich der Plan.
Die
Fakten auch korrigieren können.
Du sagst von zivilisiert, ich bin ja harmlos gegen dich. Und es war natürlich der Plan, den Verfassungsschutz neu aufzustellen, auch fusionieren zu machen, weil der BVD zum Beispiel nicht aktiv nach Informationen suchen kann vom Gesetz her, wie ein richtiger Geheimdienst. sondern immer auf angewiesen war, was ihm die Russen, was ihm die Amerikaner, was ihm die Israelis, die Franzosen und die Deutschen zuspielen, ihren Warnungen. Und nicht einmal das haben sie geschafft, richtig zu verwerten, was man gesehen hat beim Anschlag unter Innenminister Nehammer in Wien, wo vier Menschen gestorben sind, weil der Verfassungsschutz die externen Warnungen nicht ernst genommen hat.
Aber den Faktencheck muss man jetzt schon machen. Das Konvolut hat nicht die Hausdurchsuchung bewirkt. Die Hausdurchsuchung wurde erst dann bewirkt, als dem Konvolut Zeugen nachgeschickt worden sind. Den Herrn Weiß hat das Kabinett des Innenministeriums als Generalsekretär proaktiv gesucht und dann sogar hier begleitet. Und dann wurde von diesen Leuten die Hausdurchsuchung und die Zerstörung des BVD bewirkt.
Ja,
und jetzt stellen sie sich als russische Agentenzelle heraus. Und ihr wart daran beteiligt, vielleicht durch Pech. Kann ja sein, dass man Pech hatte und auf den Falschen gesetzt hat.
Also es galt 2017, als dieses Dossier erstmals kursierte, immer als mutmaßliche Autoren, unter anderem der Herr Weiß, in Kooperation mit dem Herrn Ott. Und es gab auch die Gerüchte, dass der Herr Polly, der glaube ich auch kein Unbekannter in der FPÖ ist, da auch irgendwie involviert gewesen sein soll. Zumindest zwei davon gelten jetzt mutmaßlich als echte russische Spione. Aber wir werden das Ganze noch genau verfolgen.
Ja, aber ich darf nur ganz kurz einen Punkt noch bringen, weil man sieht, man hat ja sogar unter Kickl einen russischen Spion im erwischt, ne, und dann präsentiert, das war dieser Oberst, dieser pensionierte Spionierte. Also man hat ja russische Spione auch verfolgt, wenn man den hat.
Das war eher beim Kubasek, oder? Okay. Ja. Dann vorerst heute danke Robert Miesig, danke Heimo Leposchitz und wir schalten jetzt in eine Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.